möchte gerne noch einmal mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir das, was wir dir gerade getan haben, aus ganzem Herzen tun dürfen. Du hast uns deine Zeichen der Liebe in unsere Mitte gestellt. Wir haben von dem Brot genommen und haben auch diesen Kelch geteilt, den kleinen Kelch getrunken. Wir verkündigen deinen Tod, aber auch deine Auferstehung. Jesus lebt, er hat gesiegt. Danke, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt. Danke, dass wir auf der Seite des Siegers stehen dürfen, dass wir das wissen dürfen und dass wir das auch mit unserem ganzen Leben verkünden und dokumentieren dürfen. Dazu schenkst du uns Gelegenheit. Wir ehren dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Du bist unser lebendiger, heiliger Gott. Und danke, dass wir auch jetzt auf dein Wort hören dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch dazu offene Ohren und ein weites Herz schenkst, unsere Gedanken lenkst und leitest, unter deinem Gehorsam gefangen nimmst und uns Weisheit gibst, damit unser Leben gelingt als lebendiger Gottesdienst für dich. Amen. Am Mittwochabend war Bibelstunde, wie immer mittwochs, Bibel- und Gebetsstunde. Für alle, die es nicht wissen, wir beginnen dann mit Gebet, eine halbe Stunde etwa, und wir hatten auch wieder eine halbe Stunde Wortbetrachtung und stehen in der Betrachtung im Römerbrief in Kapitel 12. In 30 Minuten sind wir nicht über den Vers 1 und 2 hinausgelangt, was aber vollkommen richtig ist und auch gut ist. Ich fand das toll, dass wir da nicht jetzt auf die Tube gedrückt haben, damit wir da durchkommen, sondern dass wir uns mal diesen zwei Versen, ganz wichtigen Versen, einmal widmen und mal hingeben. Ich komme gleich noch auf den Text. Ich zitiere den im Zusammenhang mit dem, was ich gerne noch sagen möchte. Ich möchte aber beginnen mit einer kleinen, Anekdote, Entschuldigung. Ist ja Quatsch. Ihr wisst, was eine Anekdote ist, ne? So ein humoristisches kleines Stück. Also, um unsere Gedanken da mal auf diesen Text zu lenken. Und ich würde gerne heute Morgen noch etwas sagen zu dieser Römerstelle 1 und Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ein Jude kommt in eine Metzgerei. Was kostet dieser Fisch? Das ist Schinken. Mich interessiert nicht, wie der Fisch heißt. Das war die ganze Anekdote. Das ist schon etwas komisch, ne? Also, ich habe mich dann dabei gefragt, verhalten wir uns nicht manchmal auch so oder so ähnlich? Es ist so das Thema Scheinheiligkeit. Mir ist egal, wie der Fisch heißt. Wohl wissend, dass ich in der Metzgerei stehe und es da meistens keinen Fisch gibt, sei denn fertig verpackten Fischsalat oder sowas. Der Predigttext im Römerbrief, Kapitel 12, stellt Paulus uns, also im ganzen Römerbrief, stellt Paulus uns ja seine Theologie ausführlich dar. Und er erläutert auch die Grundlagen und Zusammenhänge des christlichen Glaubens, was auch sehr gut ist, weil das ist Praxis, das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist so auch in keinem anderen Brief zu finden, was sicherlich damit zu tun hat, dass die Gemeinde in Rom nicht von Paulus gegründet wurde, auch von keinem anderen Apostel, sondern von einem nicht benannten. Aber Paulus möchte ja diese Gemeinde besuchen und stellt sich quasi mit diesem Brief der Gemeinde vor. Jüdische Juden, römische Juden, Christen. Das wird alles noch ziemlich viel genauer. Im Mittelpunkt der Ausführung steht natürlich das Evangelium. Jesus Christus, die menschgewordene Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Ziel dieses ganzen Briefes. Und die theologische Abhandlung geht zunächst mal über diese 11 Kapitel von insgesamt 16 Kapiteln in diesem Römerbrief. Aber ab Kapitel 12 geht es um die Frage, was aus der Theorie nun für unsere Praxis folgt. Und wir dürfen da angesprochen sein. Das ist jetzt nicht nur an die Gemeinde in Rom geschrieben, sondern wir betrachten das. Gottes Wort redet zu uns. Dort heißt es in Vers 1, ich lese es mal nach dem Luthertext. Zunächst nach dem Luthertext. Am Ende werde ich es nochmal nach einer anderen Übersetzung in der Gänze zusammenhängend lesen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Klammer auf, und Schwestern, Klammer zu, durch die Barmherzigkeit Gottes, die ich euch zuvor vor Augen geführt habe, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Da liegt die Latte auf 5,50 Meter. Wer von euch hat schon mal Hochsprung oder Stabhochsprung betrieben? Niemand, dachte ich mir. Aber wir kennen dieses Bild, ne? Hochspringer springen ab und dann gehen die echt in die Luft. Und Stabhochspringer noch viel mehr. Da biegt sich das ganze Ding durch. Mit einem Elan geht es dann da hoch. Und wenn ich nicht richtig trainiert bin, springe ich, wie wir so oft im Leben, mit vollem Erfolg unter der Latte durch. Versagt. Ist eigentlich ein schönes Bild, was man sich so im Kopf behalten kann. Aber Paulus fordert die römischen Christen zu einer Antwort auf. Denn das verlangt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die man als Christ ja auch erfahren hat. Es ist ja nicht so, dass wir das hier feiern, weil uns nichts anderes einfällt, sondern wir tun das ja in Abhängigkeit von unserem Herrn durch die Leitung des Heiligen Geistes ihm zur Ehre. Natürlich haben wir Wohlgefallen dabei, haben wir unseren, ich sag mal, Genuss dabei, die Gemeinsamkeit abzubilden und dieses gemeinsame Feiern, aber es ehrt Gott, das ist das Ziel und das müssen wir auch im Blick behalten. Die einzige vernünftige Antwort ist, so Paulus, den eigenen Leib als Opfer darzubringen und das der wahre Gottesdienst, die wahre Art und Weise, Gott zu ehren. Uns selbst als dieses Opfer darzubringen. Warum wählt Paulus dieses Bild? Warum spricht er von Opfern? Opfer waren alltäglicher Bestandteil des religiösen Lebens und des Gottesdienstes der damaligen Zeit. Juden wie Heiden waren mit Opferriten genauestens vertraut. In allen religiösen Richtungen, ausgenommen dem Christentum, das müssen wir jetzt mal ausklammern, in allen religiösen Richtungen, ausgenommen des Christentums, wurden Opfer als Gaben an die Gottheit dargebracht. Normalerweise handelt es sich bei diesen Gaben um Nahrungsmittel oder Tiere, die für Gott ausgesondert wurden. Sinn und Zweck der Opfer konnten dabei aber durchaus unterschiedlich sein. Oftmals war das Ziel, die Gottheit, wie gesagt, Christentum ausgenommen, oftmals war das Ziel, die Gottheit gnädig zu stimmen. Und im Judentum gab es eine ganze Reihe unterschiedlicher Opfer. Man kann vielleicht sagen, dass es drei große Bereiche darin gibt. Zum einen die Opfer, die mit Schuld, Sünde, Wiedergutmachung und Versöhnung zu tun haben. Zum anderen die mit Dank, Lob und Hingabe zu tun haben. Und schließlich die Opfer, die mit Reinigung, Weihe und Gelübden zusammenhängen. Also vollkommen unterschiedliche Aspekte, warum Opfer dargebracht wurden. Opfer waren immer eine Form, um mit Gott Verbindung aufzunehmen. Eine Möglichkeit, sich ihm zu nähern. Das ist auch durchaus für uns heute noch nachvollziehbar. Paulus redet hier von einem Opfer, das wahrscheinlich die beste Möglichkeit war, den römischen Christen deutlich zu machen, wozu er sie aufforderte. Dass diese Sprache haben sie verstanden. Diese Riten, diese Rituale kannten sie. Und wie Paulus das in seinen ganzen Abhandlungen und Briefen so tut, gebraucht er immer ganz normale, reale, nachvollziehbare Bilder, um die Gegenüber, um die Christen anzusprechen. Für uns heute gehören Opfer nicht mehr zum alltäglichen Leben, für mich zumindest nicht, sei denn, ich bringe ein kleines Rauchopfer. Das war ein Spaß. Für uns gehören diese Opfer nicht mehr zum alltäglichen Leben. Und Paulus hätte sich, würde er heute noch leben, vielleicht auch ein klein bisschen anders ausgedrückt. Aber wir haben es nach Lutherdeutsch gelesen, wie gesagt, nachher nach Genfer nochmal am Schluss. Vielleicht hätte er sich ein bisschen anders ausgedrückt. Das griechische Wort, was Luther mit Leib übersetzt, dient zur einfachen Bezeichnung des Körpers, also der gesamte Leib, ist ja für uns auch nachvollziehbar. Es beschreibt aber auch den Körper als Sitz des irdischen Lebens in seiner Gänze. Wir sind ein Ganzes, uns gibt es nicht in Teilen, wir sind ein Ganzes, der ganze Körper. Und das steht auch folglich für das gesamte Leben. Und so wird es wohl auch hier gedacht sein, was im zweiten Zusammenhang noch deutlicher wird. Es geht also nicht nur um den Körper, sondern um das ganze Leben mit allem, was dazugehört. Ganzheitlich, das war das Wort, was ich eben gesucht hatte. Paulus fordert auf, gib dein ganzes Leben Gott. Klasse, ne? Da bleibt nichts mehr übrig für uns. Da ist Schluss mit lustig, da geht nichts mehr. Gib dein ganzes Leben Gott, das ist dann Sinn erfüllt, aber so meinen wir vielleicht, will euch keine Worte in den Mund legen, dann ist das Leben irgendwie nur noch so fortgesetzt. Paulus schreibt, das Opfer soll lebendig, heilig und wohlgefällig sein. Die jüdischen und heidnischen Opfer mussten bestimmten Anforderungen standhalten. Im jüdischen Gesetz, in der Tora, ist festgehalten, was sich für ein Opfer eignet, damit es ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer war. Die haben da sehr, sehr, sehr genaue Vorschriften und die Pharisäer haben sehr, sehr, sehr genau darauf geschaut, dass das eingehalten wurde. Ich mache ein Beispiel. Eine alte, zähe, dreibeinige Kuh, also ist jetzt wirklich so ein abgeracktes Ding, ne? Die eh schon im Sterben lag, kommt also nicht in Frage. Ein Opfertier musste fehlerlos sein, absolut fehlerlos. Etwas abzugeben, das wir sowieso nicht mehr gebrauchen, kann nicht besonders schwierig sein. Und es zeugt auch nicht gerade von großer Wertschätzung für den Empfänger, dem wir es geben wollen. Deshalb muss ein Opfer makellos sein, damit es Gott überhaupt gefallen kann. Gott hat Freude an einer Gabe, die von Herzen kommt, die ihn ehrt. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern, oder es gibt andere Übersetzungen. Ja? So in dieser Richtung ist es zumindest gemeint. Gott ist heilig und etwas Unheiliges passt einfach nicht zu ihm. Nur ein heiliges Opfer kann er annehmen. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie aber sollen wir ein heiliges Opfer darbringen, wenn es sich dabei um uns selbst handelt? Spiegelperspektive. Wenn es sich um uns selbst handelt, wir sind ja schließlich alles andere als makellos. Ich rede jetzt nur von mir. Vielleicht seid ihr vollkommen und heilig und alles toll. Bei mir ist das nicht der Fall. Nur mit Gottes Hilfe können wir ein heiliges Opfer bringen. Aber aufgemerkt, in der Bekehrung spricht Gott uns heilig. Jetzt haben wir schon eine ganz andere Position, eine ganz andere Perspektive, von der aus wir etwas ansehen, überdenken, betrachten und tun. In der Bekehrung spricht Gott uns heilig. Aus seiner Sicht sind wir nicht mehr länger befleckte Sünder, sondern makellose, heilige Kinder Gottes. Mit dieser hohen Würde bist du, bin ich, heute Morgen hierher gekommen, um das zu tun, was wir tun. Ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben, auf sein Wort zu hören, Gemeinschaft zu empfangen, Gemeinschaft zu haben, Austausch, Begegnung, Liebe entgegenzunehmen, Liebe zu geben, Aufmerksamkeit zu schenken, untereinander. Wie viel mehr Gott, und Gott freut sich an solchen Menschen, er freut sich an uns, er freut sich, wenn seine Kinder, die er erkauft und erlöst hat, so etwas tun. Gottesdienst. Aus seiner Sicht sind wir also nicht mehr länger befleckte Sünder, sondern wir sind heilige Kinder Gottes. Dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, sollen wir von ganzem Herzen und aus freien Stücken ihm zur Verfügung stellen. Das Leben eines Christen soll Gottes Wesen widerspiegeln. Und das ist es, was Paulus als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer bezeichnet. Und dieses Opfer, die Hingabe des ganzen Lebens, das ist was? Was tun wir gerade? Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Gott dient uns, indem er zu uns redet. Gewiss durch meinen Mund, durch Gedanken, Ideen, Anmerkungen, Lieder, Gebete, Abhandlungen. Gott dient uns am allermeisten. Und wir sind schuldig, ihm einen Gottesdienst zu tun, indem wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Gottesdienst ist nicht das Ableisten von einer religiösen Zeremonie. Gottesdienst beschränkt sich auch nicht auf die ein oder zwei Stunden am Sonntagmorgen, sondern das ganze Leben, ich wiederhole mich, soll ein Gottesdienst sein. Wenn wir das nicht verstehen, bleiben wir mal bei Paulus im Vers 2. Im Folgenden weist er nämlich ganz genau darauf hin. Der Vers geht weiter, also Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ein bekannter, oft erwähnter und heiß diskutierter Satz. Daniel, jetzt kommt's. Ein bekannter, Ende des 19. Jahrhunderts, gucken wir mal ein Stück weit zurück, damit wir von uns jetzt wegkommen. Ende des 19. Jahrhunderts kam es innerhalb der noch jungen Täufergemeinden zu dollen Auseinandersetzungen. Nämlich, während die eine Seite der Meinung war, die neu aufkommende Bartmode sei unchristlich, sah die andere Seite kein Problem bei dieser modernen Art, einen Bart zu tragen. Die einen sagten, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die anderen meinten, die Bibel schreibt keine bestimmte Barttracht vor. Gut, da gibt es Abhandlungen in den mosaischen Büchern. Man sollte nicht dieses Rund am Bart beschneiden und so weiter. Also das wäre jetzt altes Testament und hohe Theologie und nichts für jetzt und hier und heute. Leider gab es aber für diesen Streit keine Lösung. Beide Seiten beharrten auf ihrem Standpunkt. Und es kam schließlich, wie es kommen musste, zur Trennung. Wegen der Barttracht. Mir ist ja jetzt auch einer gewachsen hier, man sieht ihn kaum. Beim Daniel sieht man das viel deutlicher, der bekennt Bart. Aber es kam zu Spaltung, müssen wir uns mal vorstellen. Ähnliche Debatten und Streitigkeiten hat es seit der Entstehung der ersten Gemeinde schon immer gegeben. Im ersten Jahrhundert war die Frage des Götzenopferfleisches bei den griechischen Christen heiß diskutiert. Auch diese Stellen finden wir im Korintherbrief. Auf den Märkten war praktisch kein Fleisch zu finden. Also da gab es noch keinen Aldi, Lidl und Discounter. Da gab es einen Markt und das war's. Da gab es was oder du hast nichts. Auf den Märkten war praktisch kein Fleisch zu finden, das nicht von irgendwelchen Weihe- oder Opferzeremonien aus dem heidnischen Tempel stammte. Also das wurde zuvor da zerteilt und geopfert und dargebracht, nicht verbrannt oder so, aber es war noch existent. Ja, und danach haben wir das dann genommen und haben es raus auf den Markt getragen und haben es verkauft. Als Christ weißt du jetzt, dass dieses Fleisch eigentlich ein Opferfleisch war, ne, für irgendeine Gottheit, um diese Gottheit gnädig zu stimmen. Darf man jetzt essen oder nicht? Das waren schon spannende Fragen, also zweifelsohne, nicht, dass das jetzt eine Lappalie gewesen wäre. Darf man jetzt essen oder nicht? Die Judenchristen machten sich Gedanken zum Thema Opferfleisch. Die Judenchristen machten sich Gedanken über Beschneidung. Muss man oder nicht? Paulus nimmt deutlich Stellung dazu. Darf man oder sollte man es besser lassen? Alles Fragen, die zu Streit führen. Auch in unserer Zeit gibt es zahlreiche Diskussionen, wollen wir nicht so tun, als wären wir davon ausgenommen und wären jetzt hier so vollkommen frei von dieser Nummer. Weit gefehlt. Auch in unserer Zeit gibt es da Diskussionen. Sport am Sonntag, Kleidung, Musik, Gottesdienstform. Haben wir alles schon mal betrachtet, oder? Ich meine, es ist uns nichts Neues, wenn ich das jetzt hier so nenne. Ist das angemessen? Oder ist es zu weltlich? Immer wieder diese Frage. Und diese Fragen sind auch durchaus legitim. Allerdings, so glaube ich, geraten wir in unseren Gemeinden, ich rede mal in der Mehrzahl, nicht nur von unserer, bei der Art zu diskutieren, auf falsche Wege. Irgendwelche Bibelzitate werden dann aus dem Zusammenhang gerissen, um die eigene Meinung zu stützen. Und irgendwann interessiert es überhaupt nicht mehr wirklich, was Gottes Meinung in dieser Frage war. Dann diskutieren wir nur noch miteinander, rechten, streiten, bilden Parteiungen, es bilden sich Spannungen. Am Ende steht Entzweiung, Gemeindeschließungen, die ganz in unserer Nähe passiert sind. Schlimme Sache. Das kommt, wenn man unversöhnlich ist, wenn man Gott nicht mehr reden lässt, sondern auf eigener Meinung und auf einem Standpunkt, auf einem Bibelvers gnadenlos rumrutscht, bis der andere so weit ist, dass er sagt, danke, tschüss, geh dann mal, such mir eine andere Gemeinde. Lasst uns bitte gemeinsam darauf achten, dass das nicht passiert. Paulus sagt, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitternis oder Bitterkeit in euch aufsprosse. Die führt nämlich nur dahin. Großes Gezänk, am Ende Entzweiung. Aber leider wird immer noch dieser Satz aus Römer 12, Kapitel 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, oft missbraucht. Denn eigentlich ist es nur ein Teilsatz, der noch weiter ausgeführt wird. Aber habt ihr es schon mal erlebt, dass jemand so ganz fromm daherkommt, so pharisäisch fromm, wenn du irgendetwas tust, was dem anderen da nicht gefällt? Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich. Punkt. Ja, der Satz geht weiter. Das wird nur leider verschwiegen. Wie geht der Satz denn weiter? Sondern ändert euch. Da ist Aktion gefragt. Aktion, Reaktion. Sondern ändert euch. Und das griechische Verb, das Paulus hier gebraucht, heißt Metamorpho. Das Verb. Das Nomen dazu, oh, das ist jetzt wie Deutschunterricht, das Nomen dazu heißt Metamorphosis. Ich glaube, das hat der eine oder andere schon mal gehört, oder? Metamorphosis, Metamorphose, alles klar. Ich gehe noch mal drauf ein für die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist. Metamorphose bedeutet Gestaltwandel oder Veränderung. Der Begriff wird in der Wissenschaft für ganz unterschiedliche Vorgänge gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir diesen Begriff jetzt irgendwie verbindet, mit irgendetwas verbindet. Mir ist dabei auch eingefallen, bei diesem Beispiel Metamorphose, denkt mal ein wunderschönes Tier, ein Schmetterling. Ja, es beginnt ganz banal. Aus einer dicken, lahmen Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling. Das ist Metamorphose. Einige Aspekte dieser wundersamen Verwandlung zeigen sehr gut, was hier gemeint ist. Nämlich, er fordert nicht dazu auf, dass ich etwas tue. Die Raupe verpuppt sich zwar, aber sie führt die Veränderung nicht selbst herbei. Sie hilft nur mit, dass die Veränderung geschehen kann. Selbst tun tut sie es nicht. Ich denke, diese Aufforderung, die Paulus hier ausspricht, lasst euch verändern. Legen wir mal den Schwerpunkt auf lasst, nicht du, sondern lasst, fremdbestimmt. Denn die Veränderung, die hier gemeint ist, kann sich nicht selbst machen. Nur Gott kann das bewirken. Aber es liegt an mir, ob ich bereit bin, mitzuhelfen und Gott wirken zu lassen. Ich kann mich auch dagegen stellen und die Veränderung blockieren. Gott zwingt niemanden. Bei Gott gibt es nur Freiwillige. Veränderung ist eben ein Prozess. Es macht nicht und alles ist anders. Veränderung beginnt mit einem Gedanken, mit etwas Gehörtem. Der Gedanke rutscht in unser Herz, in die Seele und es beginnt ein Prozess der Veränderung. Die Raupe wird nicht von jetzt auf gleich zum Schmetterling. Sie hängt erstmal eine ganze Weile verpuppt in der Gegend rum. Und irgendwann ist es dann soweit und dieses Ding entpuppt sich als ein wunderschöner Schmetterling. So ist es auch mit der Veränderung, die Gott an uns bewirken will. Sie ist ein Prozess, der Zeit braucht und in dem man wieder Kraft und Zeit investieren muss. Beim Schmetterling geschieht die Veränderung, indem die Raupe sich verpuppt und dann hormonell gesteuert Organe, die nicht mehr gebraucht werden, abbaut und solche für das erwachsene Tier notwendig sind, die werden dadurch gebildet. Die frisst sich quasi ein Stück weit selbst auf und schafft damit Grundlage für Neues. Der begonnene Satz bei Paulus ist aber immer noch nicht zu Ende. Er sagt auch, wodurch die Veränderung bei uns geschehen soll. Lesen wir es weiter. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Bei der Raupe betrifft die Veränderung ein stark verändertes Äußeres. Sie ist offensichtlich und gut sichtbar. Aus der lahmen Raupe wird ein schöner Schmetterling. Wir sollen in erster Linie im Inneren verändert werden, im Sitz unserer Gefühle, unserer Sinne, Körper oder Leib, Paulus schreibt das. Der Sitz darin ist die Seele oder das Herz. Und dieser Sitz, der beinhaltet Verstand, Vernunft, Gedanken, Meinungen, Urteilsvermögen, aber auch Überzeugung. Ja, den anderen tot diskutieren, aber überzeugen. Es betrifft die Verstandstätigkeit und die Gefühle. Es geht also um eine umfassende Veränderung des Denkens, um unsere Einstellung. Aber kommen wir nochmal auf den Beginn des Verses 2 zurück. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt bei Luther, so heißt es bei Luther, sich gleichgestalten oder Form annehmen. Das heißt, dass unser Denken eine andere Form haben soll als das der Welt. Unser Denken soll nicht von weltlichen, menschlichen oder sündigen Maßstäben geprägt sein, sondern von göttlichen. Es geht also in erster Linie darum, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu lassen. Es geht nicht darum, ob ich diese oder jene Badtracht bevorzuge, welche Art von Musik ich höre oder welche Lieder im Gottesdienst gesungen werden. Achtung, entscheidend ist, welche innere Überzeugung mich dazu veranlassen, nach welchen Zielen ich mich ausrichte. Das ist der wahre Grund. Das kann mich zu dieser oder jener Entscheidung bringen. Das kann durchaus bedeuten, dass eine bestimmte äußere Erscheinung nicht angemessen ist. Auch das ist eine Frage. Es ist möglich, dass ich erkennen muss, dass der neueste Trend nicht in den Gottesdienst passt. Genauso gut kann es sein, dass nichts dagegen spricht, etwas Neues, das gerade auch jetzt in ist, für uns in Anspruch zu nehmen. Wir reden immer noch über das Thema Veränderung und Veränderung in uns selbst, auch in den Gedanken, in der Haltung. Wenn wir früher Lieder von, weiß ich nicht, 1800, 1600, 1800 gesungen haben, dann hatten die ihren Sinn, ihre Bedeutung, ihren Background, ihren, warum die Liederdichter, männlich-weiblich, dieses Lied so verfasst hat. Ich habe eben gesagt, Paulus würde es heute vielleicht ein bisschen anders schreiben, ein bisschen anders ausdrücken. Vielleicht hätte man diese Lieder auch irgendwie ein bisschen anders geschrieben. Heutzutage schreibt man Lieder anders. Wir singen auch heute Lieder und wir verehren Gott auch damit. Nur klingt es ein bisschen anders. Wir singen gleich am Schluss auch noch eins. Ist etwas neuer von zwei lieben Kollegen, die ich kenne. Getextet und intoniert. Aber stimmt die Einstellung nicht, passiert es ganz leicht, dass man in den Versuch, Gott zu gefallen, dass man in diesem Versuch scheinheilig wird. Dann schmückt man sich mit irgendwelchen Dingen, die man im Inneren gar nicht so meint oder so nachvollziehen kann. Aber man sieht es ja nicht. Das ist diese Scheinheiligkeit. Und genau davon hat diese Anekdote zu Beginn gesprochen. Mir ist egal, wie der Fisch heißt. Wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, dann wird ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt. Mein menschliches Denken, die weltlichen Werte sollen ersetzt werden durch die Maßstäbe, die Gott setzt. Es geht dabei nicht um die Verbesserung, sondern um eine Erneuerung. Das Denken kann gar nicht verbessert werden, denn es ist ja gar kein Potenzial vorhanden. Beim einen mehr, beim anderen weniger, aber das ist nicht gemeint. Da ist kein Potenzial vorhanden. Das Alte muss abgerissen und Neues muss aufgebaut werden. Paulus spricht an einer anderen Stelle davon, dass die alten Kleider abzulegen, weil der neue Mensch nicht mehr in diese alten Kleider passt. Haben wir auch schon von gehört. Als Christ sollst du nicht in der Welt gleichen, sondern Gott. Wir stellen Gottes Wesen dar, Gottes Art dar, keine weltliche. Das war es auch, was Gott vom Volk Israel gefordert hat. Ich bin heilig, deshalb sollt auch ihr heilig sein. Das ruft er uns heute übrigens auch zu. Das gilt nicht nur für Israel. Aber so wie das ganze Leben prozesshaft ist, ist neues Denken nicht von jetzt auf gleich da. Abriss und Neubau passieren praktisch gleichzeitig nach und nach. Ich war gerade an den ERF erinnert. Das alte Haus steht noch, wurde in Teilen abgerissen, das neue wurde nebenan gebaut. Jetzt ist das neue fast fertig, bezugsfertig. Jetzt wird man sukzessive den alten Gebäudeteil abreißen und dann war der ERF 1.0 Geschichte. Und 2.0 steht in seiner ganzen Pracht da. Man darf gespannt sein. Ja. Die Maßstäbe Gottes sind absolut gegensätzlich zu den von Sünde geprägten menschlichen Maßstäben. Ich merke es selbst bei mir auch, das kann ich nachvollziehen, vielleicht geht es dir auch so, dass es unheimlich schwer ist, Gottes Maßstäbe nachzuahmen. oder anzunehmen. Mein Denken ist geprägt von Gedanken, Idealen, Einstellungen, die über die Jahre gewachsen sind. Da tun wir uns ein bisschen schwer. Welche Prägung habe ich? Was hat Onkel Paul schon immer verkündigt? Was habe ich gehört? So gebe ich das weiter. Etwas Neues zu denken, etwas von Gott Verändertes Neues zu denken, will ich gar nicht, weil dann wäre ich ja unsicher. Das ist sehr aktuell für uns. Werte, die ich bei Menschen um mich herum in Büchern, im Fernsehen oder in der Schule gelernt habe, alle diese Dinge. Auch wenn man erkannt hat, was falsch ist, kann man die alte Denkweise nicht einfach so absetzen. Meistens braucht es Zeit, Zeit mit Gott. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Veränderung des Denkens ist ein Lernprozess und ich habe noch keinen gesehen, der Mathe, eine Sprache oder sonst irgendetwas gelernt hätte, ohne zu lernen. Es macht nicht und es ist da. Wer lernen will, muss sich Zeit zum Lernen nehmen und seine Hausaufgaben machen. Nur wenn ich in die Beziehung zu Gott investiere, wenn ich mich mit ihm und seinem Wort beschäftige, nur dann kann er mich prägen. Noch ein Beispiel. Werbung zeigt sehr gut, was Menschen wichtig ist. Da ist zum Beispiel, einige von uns werden das kennen, Maxdome oder Netflix. Ja, Markus kennt das, einige andere von uns wahrscheinlich auch. So bewerben Unternehmen, die Filme, Serien und andere Fernsehsendungen anbieten. Anders als in einem normalen Fernsehen, im normalen Fernsehen muss ich mich an das vorgegebene Programm halten, nicht an das vorgegebene Programm halten. Ich kann mir aussuchen, wann ich was sehen will. Am besten, es richtet sich alles nur nach mir. Und ich kann zumindest so einrichten, wie es mir zusagt. Ich und mein Vorteil stehen im Vordergrund. In erster Linie bin ich für mich alles zu meiner Zeit. I, me and myself. Jeder denkt nur an sich. Man könnte sagen, wenn jeder nur an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Ist doch gut, hat ja auch was. Nein, das ist falsch. Bei Gott steht das Sein für den anderen im Vordergrund. Gott hat den Menschen auf Beziehung hin geschaffen. Beziehung zu ihm und zu anderen Menschen. Deshalb ist bei Gott nicht Egoismus, sondern Nächstenliebe wichtig. Denn nur wenn ich mich an dem anderen interessiere, bin ich auch an seinem Wohlergehen und er für mich nicht interessiert und er ist für mich nicht nur Mittel zum Zweck. Das ist aber die Sache bei einer Beziehung, bei einem Interesse an einem anderen Menschen, habe ich wirklich an dem Menschen Interesse oder nur an seinen Connections, an seinen Vorteilen, an Dingen, die ich von ihm begehre oder vielleicht bekomme? Die schlimmste Form, überzogene Form davon wäre Erbschleicherei. Da kann der eine oder andere was mit anfangen, zumindest mit dem Ausdruck. Man macht sich beim anderen lieb Kind, um irgendeinen Vorteil zu erwischen. Aber Menschen merken, ob wir persönlich an ihm interessiert sind oder nur an irgendwelchen Dingen. Glaubt ihr das? Und es ist gut, wenn wir die Zeit investieren und uns der Mensch wichtig ist. Wenn es schwierig wird oder wenn ich keine Lust mehr habe, will ich die Möglichkeit haben zu gehen, die Beziehung abzubrechen oder ohne großen Aufwand zu beenden. So verhalten wir uns. Und immer mehr Gemeinden haben mit dieser Unverbindlichkeit zu kämpfen. Es ist schwer, Mitarbeiter zu finden, die sich für einen regelmäßigen, verbindlichen Mitarbeit bereit sind, auf die man sich auch verlassen kann, mit der man auch planen kann. Und Gott erwartet, dass wir uns festlegen, dass wir uns für ihn entscheiden, weil wir erkannt haben, dass wir ihn brauchen. Wer als Christ lebt, macht sich abhängig von Gott. Und es gilt, ich mache, was du willst, nicht das, was ich will. Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich muss zum Ende kommen. Noch einmal dieses Wort: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Also Denkanspruch. Nur wenn meine Einstellung, mein Denken von Gott geprägt ist, bin ich in der Lage zu beurteilen, ob es Gottes Willen entspricht. Ohne jegliche Ahnung von Mathematik ist es unmöglich, eine Lösung, eine Rechnung zur Überprüfung. Ohne eine Ahnung, was Gott will, geprägt von falscher, sündiger Denkweise, kann ich keine richtige Entscheidung treffen. Ich bin nicht in der Lage zu beurteilen, ob ich so oder so handeln soll, nach welchen Zielen ich mich denn jetzt eigentlich ausrichten soll. Ja, das ist immer so, ich sage immer, du Schleifstein meiner Heiligkeit. Wenn Gott nicht an mir zuvor arbeitet, zu meinem Gewissen spricht, zu mir in der Stille spricht und mich verändert, dann werde ich den Ausgang der Sache, wird der nie gut sein. Dann wird es immer irgendwie zweifelnd oder fragwürdig sein. Ohne eine Ahnung, was Gott will, geprägt von falscher Sündigkeit und Denkweise, kann ich keine richtige Entscheidung treffen. Ich bleibe dabei. Noch ein letztes Beispiel. Wolfgang Kraska schreibt, das sagt dem einen oder anderen was, das passt in unsere Zeit. Eigentlich habe ich mit dem Glauben selten Probleme. Aber ein Punkt verunsichert mich bis heute immer wieder einmal. Gezänk unter Christen. Ich sage hier nichts Unbekanntes. Gezänk unter Christen. Und das bei Menschen, die seit Jahrzehnten im Glauben leben. Wie kann das angehen? Wo ist da die verändernde Kraft Gottes zu sehen? Im Laufe der Zeit hat er die Wurzel des Problems erkannt. Ich musste feststellen, dass hinter den meisten Sachfragen oft nur persönliche Aspekte steckten. Ehrgeiz, Profilierungssucht, Neid, verletzte Eitelkeit, alte Rechnungen, ein streitsüchtiger Charakter. Die Erneuerung des Denkens ist die Voraussetzung für ein geheiligtes Leben. Die Veränderung im Innern wird dann automatisch nach außen hin sichtbar. Das neue Denken hat ein verändertes Handeln zur Folge. Wenn die Einstellung gottgemäß ist, dann wird sie auch gottgemäßes Handeln zur Folge haben, weil ich in der Lage bin zu beurteilen, was Gottes Wille ist und was nicht. Deshalb ist es so wichtig, sich Zeit für Gott zu nehmen, mit ihm zu verbringen, damit die Gedanken, seine Gedanken zu meinen Gedanken werden, damit ich mein Leben im Sinne Gottes leben kann. Noch drei Punkte dazu. Der Wille Gottes ist gut, denn sein Wille entspricht seinem Wesen. Der Wille Gottes ist wohlgefällig. Warum sollte Gott etwas wollen, das ihm nicht gefällt? Und der Wille Gottes ist vollkommen. Das heißt, es gibt keine bessere Möglichkeit. Gott weiß genau, was er will. Und es gibt nichts, das er eventuell nicht bedacht haben könnte. Lasst uns leben als Geheiligte. Gereinigte Gefäße, Menschen, die Gottes Wesen widerspiegeln. Ich lese noch einmal zum Schluss diese zwei Verse nach der neuen Genfer Übertragung, die ist für mich die schönere. Und danach wollen wir Josia das Lied Nummer 360 noch singen, damit sind wir dann zu Ende. Römer 12, Vers 1 und 2, also die angemessene Antwort auf Gottes Ermahnen, Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es etwa Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus bekräftigt solche Abschnitte mit einem Amen. Ich sage hier an meiner Stelle Amen. Lasst uns singen das Lied 360 und dann hat Markus noch ein paar Informationen für uns.